Guten Tag zusammen, heute zur Vorlesung Nummer 19. Für alle diejenigen, die gestern jetzt nicht da waren, nochmal der Hinweis, Anmeldefrist für die Klausuren, die haben jetzt begonnen, seit gestern, und die Anmeldefrist geht bis zum 1.7. Bitte nicht vergessen, die Anmeldefrist ist verbindlich. Und des Weiteren gibt es noch die Evaluation. Ich habe schon gesehen, einige haben schon mit teilgenommen. Wollte ich nochmal, wie gesagt, mal erinnern. Nehmt an der Evaluation dieser Veranstaltung teil unter StuttIP bei der Veranstaltung Informatik B. Ja, heute geht es um die Events in AWT. Und wir haben uns gestern angeschaut, wie so Container und Components irgendwie angeordnet werden können, dank der Layout Manager. Die einzelnen Steuerelemente sollte man sich selber anschauen, sollte man zusehen, dass man selber ein bisschen Dokumentation liest, wenn man irgendwie eine Applikation schreibt, wo man jetzt irgendwie ein bestimmtes Steuerelement braucht, in der Java-Doku nachsehen, was kann dieses Element, was für Features bietet das. Das sollte man selber, wie gesagt, erarbeiten, das würde jetzt hier zu weit führen, wir haben eh nicht mehr so viel Zeit bei dieser Veranstaltung. In dem Zusammenhang noch ein Hinweis, die Zeit schreitet voran, das heißt, wir haben ja bald das Semester schon rum, das heißt, es kommt nächste Woche noch ein Aufgabenblatt raus, dann war es das schon. Das heißt, diejenigen, die nächste Woche Testat machen, die Testate bis dahin alle erfolgreich bestanden haben, für die ist das theoretisch schon das Letzte, das heißt, den Freischuss könnte man dann zum Schluss nehmen, kann man natürlich auch freiwillig natürlich gerne auch noch das letzte Blatt machen. Ja, heute also dann über die Events. Wie kann ich auf Ereignisse reagieren? Wir haben gestern irgendwelche Fenster zusammengebastelt. Da konnte man schon klicken, da konnte man auch ein bisschen Text eintippen, aber da hat sich eigentlich nicht so richtig was getan. Und wenn man so eine GUI erstmal zusammengestellt hat, stellt sich jetzt also dann die Frage, wie kann ich das jetzt dazu bringen, dass es auch irgendwas tut, was ich will? Und die Eingabeschnittstellen der Anwendung, das heißt also irgendwie so diese ganze Oberfläche mit den Buttons, mit den Textfeldern und so weiter, müssen jetzt also auf meine Maus reagieren und auf die Tastatur reagieren können. Und das ist so der Haken, den man noch implementieren muss. Diese Maus und auch die Tastatur, die lösen Ereignisse aus, das sind Events. Und diese Ereignisse werden generell vom Betriebssystem erstmal alle so aufgenommen, das heißt, das Betriebssystem weiß, wo befindet sich die Maus, wurde die Tastatur gedrückt und ähnliches. Dann sagt das Betriebssystem, gut, an dieser Stelle, da ist jetzt vielleicht eine Anwendung, so eine Java-Anwendung, gibt das dann dementsprechend weiter. Dann gibt es dort ein Event-Thread bei unseren Java-Applikationen, wenn wir AWT benutzen, ein AWT-Event-Thread. Und dieser Thread guckt jetzt an, wo ist jetzt die Maus, was tut die Maus gerade, was macht jetzt die Tastatur und gibt dann diese Ereignisse, die dort auftreten, an die einzelnen Komponenten weiter. Die Events müssen also jetzt an die richtigen Stellen übertragen werden. Das heißt, wenn ich jetzt auf einen Button klicke, soll auch genau dieser Button informiert werden. Und dann muss eine Aktion irgendwie stattfinden. Was weiß ich, wenn ich jetzt einen Button klicke, wird eine Nachricht übermittelt oder ein Textfeld bekommt einen neuen Text gesetzt oder ähnliches. Und es ist ganz wichtig, dass man natürlich Tastatur und Maus getrennt verarbeitet. Es könnte natürlich sein, wenn ich mit der Maus klicke, dann soll bei einem Button irgendwie ein Text geschickt werden. Wenn ich auf dem Button jetzt, den er aktiviert ist, wenn er den Fokus hat, ich auf die Return-Taste drücke, soll irgendwas anderes passieren. Das heißt, ich möchte natürlich auch die Events möglichst getrennt verarbeiten. Jede Component, die wir haben, muss also auf Ereignisse lauschen. Das heißt, die horcht, ist da irgendwie was? Und wie das funktioniert, müssen wir uns mal anschauen. Es gibt ein Design-Pattern, das nennt sich Observer-Pattern. Da möchte ich einmal das noch kurz vorstellen als Grundlage. Und zwar das Prinzip ist jetzt, dass die Klassen in Java alle so vor sich hin leben. Alle Klassen sind da irgendwie einzeln und natürlich kann eine Methode bei einer anderen Klasse aufgerufen werden. Aber generell sind die ja relativ lose verzahnt. Das heißt, sie sind ja nicht so eng aneinander gekoppelt. Generell, aber wie gesagt, Methoden gegenseitig können aufgerufen werden. Threads können dann irgendwie pausieren und können von anderen wiederum geweckt werden. Auch da findet ja so eine Art Kommunikation statt. Aber wie können jetzt Objekte, andere Objekte über Änderungen informieren? Das ist das Entscheidende. Und genau dabei hilft eben dieses Observer-Pattern. Und bei diesem Observer-Pattern geht es jetzt also darum, wir haben einen zentralen in der Mitte und wenn der sich ändert, will der anderen was mitteilen. Wir haben also einen Beobachter, das ist jetzt dieser Observer und dieser Beobachter ist jetzt ein Entwurfsmuster, also Design Pattern aus der Softwareentwicklung, und das gehört zu den Behavioral Patterns. Das heißt, das ist so ein Verhaltensmuster. Es gibt so ganz verschiedene Design Patterns, ganz verschiedene Muster, die sind unterschiedlich klassifiziert. Und wie gesagt, hier das Behavioral Pattern. Und das dient genau zur Weitergabe von Änderungen an andere Objekte, die von diesem Objekt abhängig sind. Man sagt auch prinzipiell manchmal Publish, Subscribe, das heißt so veröffentlichen, abonnieren. Einer veröffentlicht Informationen, die anderen abonnieren das. RSS-Feeds, theoretisch könnte man sich da gleich vorstellen, irgendjemand veröffentlicht Nachrichten, irgendwelche anderen abonnieren diese Nachrichten. Aber dieser Name wird eigentlich relativ selten benutzt. Stellen wir uns jetzt mal diese Vorlesung vor. Ich bin jetzt ja hier vorne und erzähle euch was und ihr hört jetzt irgendwie zu. Das heißt, wir haben Studenten und einen Vortragenden. Und ich hoffe, dass die Zuhörer auch interessiert sind an dem, was ich hier so erzähle. Sonst wärt ihr auch hoffentlich auch nicht hier. Und ich werde jetzt von euch beobachtet. Also bin ich jetzt irgendwie beobachtbar. Ich bin hier vorne, hampel hier rum, gehe mal die Treppen rauf und runter, erzähle ein bisschen was. Und ich bin dementsprechend observable. Ich muss jetzt gar nicht wissen, wer ihr jetzt alle seid. Ich kenne euch vielleicht so teilweise vom Gesicht, ein paar kenne ich mit dem Namen, aber die meisten von euch jetzt vielleicht auch so nicht. Das heißt, ich muss das nicht zwingend wissen, wer jetzt hier mich beobachtet. Das ist für mich jetzt gar nicht so wichtig. Natürlich ist es für die sozialen Kontakte immer wichtig, aber jetzt hier für die Veranstaltung prinzipiell nicht. Und wenn jetzt hier keiner mehr sitzt, dann halte ich einfach meine Klappe, beziehungsweise ich komme vielleicht erst gar nicht hier hin. Das heißt, also es wird sich für mich nicht lohnen, jetzt hier anderthalb Stunden zu sprechen, wenn mir überhaupt niemand zuhört. Ihr selber, also die Studenten jetzt, reagieren auf das, was ich erzähle, mit Unmut oder mit Freude, wie auch immer, und werdet also dementsprechend zu Beobachtern, also zu Observern. Das ist so grob das Prinzip. Das Beispiel können wir jetzt auf Objekte ummodeln. Das heißt, wir übertragen es auf Datenstrukturen. Das heißt, in diesem Falle, wir haben eine Datenstruktur, die verschiedene Beobachter hat. Da sind verschiedene interessiert an dieser Datenstruktur. Und in Java haben wir dafür einmal die Klasse Observable und das Interface Observer. Die beiden sind dafür zuständig. Die gibt es. Dieses Pattern, also wir hatten das Visitor Pattern, das ist auch ein sehr gängiges Pattern, wurde aber in Java nicht integriert direkt, das muss man selber implementieren. Observer, Observable wurde in Java wirklich integriert. Ja? Sage ich gleich auch noch was dazu. Ja, das ist etwas irritierend, ja, komme ich gleich auch nochmal drauf, aber ist schon mal sehr gut, dass es aufgefallen ist. Letztendlich der Beobachter, also in unserem Fall jetzt der Student, implementiert also das Interface Observer, und der wird dann informiert, wenn sich die Datenstruktur ändert, und der Beobachtbare oder ein Beobachtbarer stammt von der Klasse Observable ab und informiert seine Beobachter, wenn sich halt irgendwie was bei seinem Zustand ändert. Kommen wir auch zu dem Punkt, die Namensgebung ist etwas ungeschickt gewählt. Generell sollte es ja so sein, dass alle Interfaces eigentlich auf able enden. Das haben die jetzt hier nicht gemacht. Haben sie sich wohl bezüglich der Namensgebung einfach mal leiten lassen. Observer, Observable ist halt, wie gesagt, dieses Design-Pattern, das gibt es auch schon länger als Java, und haben das einfach so direkt übernommen. Dementsprechend haben wir jetzt hier bei uns in Java bei Observer ein Interface und Observable ist eine Klasse. Muss man einmal bei diesem Falle umdenken. Es ist leider so, es ist ein bisschen ungeschickt, finde ich auch. Ja, jetzt haben wir so den GUI-Bereich, also Graphical User Interfaces, und da haben wir das Konzept häufiger. Das heißt, wir haben eine Datenstruktur, die hat irgendwelche Informationen, irgendwelche Statistiken oder ähnliches. Und dann haben wir zwei verschiedene Sichten. Die eine Sicht könnte zum Beispiel so eine Textdarstellung sein. Das heißt, wir präsentieren diese ganzen Statistiken als Zahlen oder als Buchstaben oder wie auch immer. Und wir machen das einmal noch als Balkendiagramm. Das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Sichten. Wir können auch noch mehr Sichten darauf haben. Und die Datenstruktur ist jetzt völlig wurscht, wie das dargestellt wird. Die Datenstruktur hält nur die Daten. Und das ist jetzt völlig egal, wer jetzt an diesen Daten interessiert ist. Und der Datenstruktur ist auch völlig egal, wie die dargestellt werden. Wenn wir das hier übrigens hernehmen, sind wir auch schon fast bei einem Model View Controller Konzept. Das kriegen wir noch nächste Woche. Beide Bedienelemente, das heißt sowohl die Textdarstellung als auch das Balkendiagramm, wollen natürlich jetzt Bescheid wissen, wenn sich was ändert. Wenn jetzt irgendwelche zusätzlichen Informationen in die Statistik einfließen, wollen jetzt die beiden Sichten informiert werden. Da hat sich was geändert. Ich muss meine Sicht jetzt irgendwie updaten, muss jetzt irgendwie das Balkendiagramm anpassen und muss jetzt den Text zum Beispiel anpassen und Ähnliches. Das heißt, eine Klasse, deren Objekt sich beobachten lassen, müssen jetzt also ihren Zustand nach außen hin mitteilen können. Und dafür gibt es jetzt zwei Methoden, setChanged und NotifyObservers. Das sagt jetzt der Observable, der Beobachtbare. Wenn ich also jetzt meinen Zustand ändere, sage ich setChanged. Wenn ich jetzt euch dann wirklich auch darüber informieren will, sage ich NotifyObservers. Das heißt, setChanged markiert eine Änderung und erst wenn ich NotifyObservers sage, dann wird sie auch tatsächlich übermittelt. Das ist deshalb sinnvoll, weil ich ja teilweise auch vielleicht Änderungen durchführe, das heißt Änderungen ab Observable, die noch nicht sofort propagiert werden sollen. Das heißt, ich möchte nicht sofort alle Beobachter mitteilen, dass sich jetzt was geändert hat, sondern ich warte da noch so ein bisschen mit ab. Und irgendwann, wenn ich mir denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dann sage ich, okay, ich informiere jetzt alle meine Leute. Ja? Neuere Daten kann man jetzt in dem Sinne nicht sagen. Und zwar wird hier nur, wenn du mich jetzt beobachtest, sage ich dir ausschließlich, ich habe mich geändert und sage zu dir Update. Das war's. Ich schicke dir eigentlich jetzt großartig nichts mit. Ich schicke dir eine Referenz auf mich selber mit und ich kann dir noch ein Argument mitgeben, wenn ich möchte. Du bist aber jetzt dafür zuständig, dass du jetzt die Informationen von mir holst. Das heißt, du kriegst nicht einen Informationsausschnitt, sondern du musst jetzt wirklich alles von mir erfragen. Und das heißt also, wenn jetzt später einer hinzukommt, kann er natürlich auch alles von mir erfragen. Das heißt, er hat kein Delta, was da irgendwie verschwindet in der Zwischenzeit. Wir informieren grundsätzlich nur, es hat sich was geändert. Die Informationen abholen, muss dann der Observer aktiv. Okay? Wenn jetzt keine Änderungen waren, das heißt, der Changed wurde jetzt zum Beispiel nicht aufgerufen, dann wird bei Notify Observers auch niemand benachrichtigt. Das heißt, es sollen natürlich nur dann Nachrichten entstehen, wenn auch wirklich Änderungen da waren. Und setChanged setzt intern ein Flag, das heißt so eine Markierung, die dann von NotifyObservers von dieser Methode abgefragt wird. Man fragt sie, waren jetzt dort Änderungen? Wenn ja, alle Beobachter informieren. Wenn nein, dann informiere ich niemanden. Beim Aufruf von NotifyObservers wird das Flag wieder zurückgesetzt. Das ist natürlich ganz sinnvoll, denn ich habe jetzt ja alle benachrichtigt und dann sage ich wiederum, setChanged ist false. Das heißt also in diesem Falle alle Änderungen soweit jetzt an alle Leute mitgeteilt. Ich kann theoretisch sogar sagen, wenn ich jetzt irgendwie zu einem Status gemerkt habe, gut, mein Status hat sich geändert, habe aber noch nicht Notify gesagt, dann komme ich zu irgendeinem anderen Status und sage mir, ach, die Änderungen sind doch nicht so wichtig, dann kann ich auch diesen Marker, diese Flag zurücknehmen mit Clear Changed. Das kann ich selber auch irgendwie vornehmen. Ja, diese Notify-Observers-Methode gibt es jetzt in zwei verschiedenen Ausführungen. Das eine ist einmal ohne Argumente, also hier einfach die Klammern ohne Parameter. Das heißt, ich informiere jetzt die Beobachter einfach, es hat sich was geändert. Dann kann ich aber zusätzlich immer noch mit einer anderen Methode, und zwar diese hier mit dem Parameter arg, ein Argument übergeben. Das kann ich übrigens nicht mit Generics versehen, das ist hier also nicht typsicher, das ist wirklich Object, was da drin steht. Und dann kann ich einen Observer benachrichtigen und kann ihm genau dieses Objekt mitschicken und hoffen, dass er irgendwas Sinnvolles damit anfangen kann. Das führt natürlich zu einigen Problemen. Es kann dazu Class-Cast-Exceptions kommen und dergleichen, beziehungsweise dass da falsche Objekte ankommen für jemanden. Das ist also nicht sehr sicher. Die Beobachter müssen sich jetzt bei mir anmelden. Das heißt, wenn jetzt jemand hier in die Vorlesung geht, der Beobachter spielen möchte und mich beobachten möchte, dann muss man sich mit AddObserver anmelden und dann schickt man sich selber mit. Das heißt, zu dem Objekt, welches beobachtbar ist, zu dem Observable-Objekt, sage ich AddObserver und schicke dann den Observer als Parameter mit dazu. Das heißt, ich habe jetzt hier natürlich jetzt keine beliebigen Objekte, die ich da mitschicken kann, sondern wirklich nur alle die das Interface Observer implementieren. Das ist natürlich klar, Substitutionsprinzip hier oben. Und die können sich auch wieder abmelden und das können sie mit Delete Observer machen. Dann können sie sagen, okay, ich will nicht mehr, jetzt hören wir mal auf. Die Anzahl erhält man mit Count Observers. Das heißt, dann kann man nochmal prüfen, wie viele beobachten da jetzt gerade. Und ja, das so als kleine Info noch nebenbei. Kommen wir zu den Beobachtern. So ein Observer, der muss jetzt, also das Interface muss jetzt von jedem möglichen Beobachter also implementiert werden. Dazu muss man eine Methode implementieren, und zwar genau diese hier. Mehr steckt in dem Interface nicht drin. Die Methode heißt Update, die bekommt ein Observable als Argument und hier dieses Object Arc als Parameter, und die müssen wir implementieren. Wenn ich also jetzt Notify Observers sage, wird bei dem Observer diese Methode aufgerufen, dann schickt sich der Observable selber mit und gegebenenfalls ein Argument. Das ist ja optional, haben wir ja gerade gesehen. Ja, das hatte ich eigentlich schon alles gesagt. Kommen wir gleich zum Beispiel. Gucken wir uns das einmal ganz kurz an. Das ist ein sehr konstruiertes Beispiel, also nicht sehr sinnvoll. Aber es soll einmal kurz die Funktionalität klar machen. Ich habe hier eine Klasse Observer Main und hier werden die ganzen Sachen gekoppelt. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Objekt, ein Observable-Objekt, MyObservable. Dieses erzeuge ich jetzt erstmal. Was steckt da drin? Letztendlich stammt das von Observable ab. Wie gesagt, Observable eine Klasse, kein Interface. Hat eine Liste intern, die ist private, hat einen Konstruktor, da wird dann eine Linked List erzeugt, parametrisiert, mit einem generischen Typ Integer versehen. Und dann kann ich hier Integers hinzupacken, kann also Add sagen. Und wenn ich jetzt hier ein Add durchführe, wenn ich also ein Integer hinzufüge, füge ich das in die Liste hinein, dann sage ich zu mir selber, ich habe mich jetzt geändert. Ich weiß ja, wann ich mich geändert habe. Und dann sage ich Notify Observers. Dann benachrichtige ich alle diejenigen, die jetzt irgendwie hier zuhören. Zusätzlich schicke ich jetzt hier als Parameter diese Liste mit, dieses L. Das geht hier noch als Argument durch. Das wäre also das Observable. Dann habe ich jetzt hier verschiedene Observer, zum Beispiel einen Addir-Observer. Und dieser Addir-Observer implementiert jetzt das Interface-Observer, hat diese Methode Update an dieser Stelle mit den entsprechenden Parametern und macht jetzt Folgendes. Er prüft jetzt erstmal zur Sicherheit ab, ist Arc wirklich eine Instanz der Liste? Das heißt, hier weiß ich jetzt, es ist wirklich eine Liste. Dann caste ich das noch einmal entsprechend auf die Liste, sage, mein Result ist 0 am Anfang, laufe jetzt einmal einer Vorschleife hier durch. Die Liste enthält ja natürlich jetzt, weil ich sie hier nicht typsicher bekomme, das heißt, zur Laufzeit sind die ganzen generischen Typen verschwunden, Type Erasure heißt das, kann ich jetzt hier nur feststellen, das sind hier Objekte, und dann kann ich entsprechend hier das wiederum prüfen, ist es ein Integer, wenn ja, addiere ich den Wert auf. Und zum Schluss gebe ich das Ergebnis aus. Das wäre so die erste Schiene. Muss man eben kurz schauen. So. Dann habe ich jetzt hier noch einen Multiplizier-Observer. Der macht eigentlich genau das Gleiche, nur dass er jetzt hier das Result auf 1 setzt und dann immer aufmultipliziert. Und dann hätte ich jetzt hier noch einen Print-Observer und dieser Print-Observer bekommt einen Prefix, der hier ihm gesetzt wird. Und dann wird bei Update einfach hier alles durchlaufen und alle Objekte in der Liste werden mit einem Prefix vorangestellt ausgegeben. In dem Hauptprogramm jetzt haben wir diese Objekte alle erzeugt. Dann füge ich zum Observable zwei Zahlen hinzu, einmal die 1 und einmal die 10 und sage dann jetzt hier Add Observer und zwar AO1, das ist genau dieser hier, das heißt der erste Addir-Observer wird hinzugefügt. Wenn wir das jetzt laufen lassen, ist das Programm schon beendet und wir sehen natürlich nichts. Das Problem ist jetzt an dieser Stelle, ich habe natürlich jetzt hier zwei Zahlen hinzugepackt, habe dann erst den Beobachter hinzugesteckt und dann nichts mehr weiter gemacht. Das heißt, erst wenn ich jetzt hier weiterhin Zahlen hinzufüge, sehen wir jetzt, dass der auch irgendwie dann was bearbeitet. Das heißt, dieses Add ruft jetzt intern die SetChanged auf, sagt Notify Observers und jetzt wird AO1 informiert und gibt entsprechend hier das Additionsergebnis aus. Das kann ich jetzt auch machen mit zwei Addir-Observern. Das heißt, ich füge noch AO2 auch noch einmal hinzu und füge dann auch wieder Zahlen hinzu. Und dann kommt auch von den anderen hier entsprechend was raus. Einmal hier der Addierer und einmal der Multiplizierer, die geben jetzt hier freilich hier ihre Meldung raus. Dann kann ich nochmal hier entsprechend was hinzufügen. den Print Observer und der gibt hier seine Meldung aus. Das heißt, ich habe jetzt Nachrichten von einem Objekt an die anderen Objekte propagiert, habe sie also diese Nachrichten weitergeleitet und zwar immer genau dann, wenn sich nämlich der Observer irgendwie geändert hat. Das ist das Grundprinzip dieses Patterns. Ja? Ja?
Was ist denn dann bei den Observern? Da muss man ja nur diese eine Methode implementieren, die
Wenn das, ja, da ist null drin, NULL. Also wird einfach ein Null-Verweis reingepackt. Das heißt, wenn ich jetzt einfach die normale Notify-Observers ohne Parameter aufgerufen habe, dann wird dieselbe Update-Methode aufgerufen, nur der zweite Parameter ist null. Okay? Ja? Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel hier hingehen und könnte jetzt hier in der Methode Update, könnte ich jetzt an diesem O jetzt irgendwelche Methoden aufrufen. Das Problem allerdings ist, und ich hoffe, das wird hier so ein bisschen deutlich, dass wir hier zum einen, Arc ist vom Typ Object, das ist natürlich jetzt sehr allgemein gehalten, und hier kommt irgendein Observable an. Ich weiß ja gar nicht, welches Observable. Und dann weiß ich auch gar nicht unbedingt ganz sicher, dass ich jetzt da wirklich die Klassen aufrufen kann, die Methoden aufrufen kann, die ich möchte. Das heißt, ich muss vorher prüfen, ist das Observable wirklich von der und der Klasse mit Instance of, um sicher zu gehen. Weil ich die natürlich sehr lose koppeln kann. Ich kann jetzt irgendeinen Observer und irgendein Observable zusammenbinden, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Und da muss man drauf achten, deshalb muss man das sicher implementieren. Ist ein bisschen schade, dass die halt hier keine Generics verwendet haben. So, die Vorteile von diesem Konzept. Wir können also jetzt Observable und Observer relativ unabhängig voneinander verändern. Entschuldigung. Komme ich gleich zu. Die Vorteile sind also, Observable und Observer können also unabhängig voneinander verändert werden. Die sind jetzt ja sehr lose gekoppelt, aber trotzdem können sie Nachrichten hin und her schicken. Und der Observable braucht jetzt also keine Kenntnis über die Struktur seiner Observer. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, ich muss gar nicht wissen, wie ist der Quellcode oder ähnliches, sondern kenne das halt eben nur über das Interface. Und diese Änderungen werden automatisch weitergeleitet. Ich muss da gar nicht viel machen. Außerdem kann ich Multicasts unterstützen. Multicasts sind Nachrichten von einem Punkt, die in eine Breite gehen. Das heißt also, von diesem Punkt hier erzähle ich euch jetzt hier was, ihr hört alle zu. Das wäre also ein Multicast. Nachricht von einem Punkt zu einer Gruppe braucht man häufiger auch mal bei der Java-Implementierung oder generell bei der Programmierung. Aber es gibt natürlich auch sehr große Nachteile an diesem Konzept. Das heißt, wenn ich jetzt ganz viele Beobachter habe, habe ich natürlich hohe Änderungskosten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie meinen Status hier ändere, müsste ich jetzt jedem von euch einzeln sagen, Update. Ihr müsstet natürlich beim Update immer noch irgendwas machen. Wenn das jetzt nicht in einem Thread ausgelagert ist, heißt das, dass meine Notify Observers natürlich relativ lange braucht. Das heißt, ich muss jetzt sagen, hier, ich habe mich geändert, mach mal was. Er braucht eine Minute, dann kommen wir hier alle mit rum und dann haben wir relativ lange Zeit verbracht. Das heißt, sind relativ hohe Änderungskosten. Dann haben wir genau den Punkt, der gerade eben aufkam. Das heißt, ich könnte jetzt auf die Idee kommen, wenn ich jetzt eine Änderung habe, sage ich Notify Observers, dann sage ich meinen ganzen Observern Bescheid. So ein Observer kommt auf die Idee, oh, da hat sich was geändert und dummerweise ändert er jetzt wieder was am Observer, Observable. Der Observable denkt sich, oh, ich habe mich geändert, sagt sich, alle wieder benachrichtigen und schon haben wir eine Endlosschleife fabriziert. Da muss man sehr gepflegt darauf aufpassen, dass man solche Dinge nicht macht. Das heißt, diese Endlosschleifen, man sollte jetzt nicht unbedingt in einem Update, welches man da irgendwie implementiert hat, direkt an dem Observable wieder irgendwelche Informationen ändern, beziehungsweise sollte nicht unbedingt ein Observer und ein Observable gegenseitig in beide Rollen bringen. Das heißt, ihr beobachtet mich, ich beobachte euch. Das wäre keine so gute Idee. Dann kommt es, wie gesagt, unter Umständen zu Endlosschleifen. Dann haben wir jetzt hier auch noch einen Haken, und zwar, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe mich geändert und sage Update, wisst ihr noch lange nicht, was sich geändert hat. Das heißt, ihr müsst das nachfragen. Ihr müsst jetzt irgendwie immer sagen, okay, es hat sich was geändert, was denn? Müsst ihr Informationen erfragen, die euch jetzt interessieren. Das ist auch ein Nachteil hierüber. Das heißt, ich übertrage kein Data, ich übertrage nicht die geänderten Informationen, sondern einfach nur, ich habe mich geändert und das war's. Ja, dieses Konzept ist jetzt eigentlich so die Basic, um jetzt mit Events umzugehen. Das heißt, wir haben also jetzt irgendwie Ereignisse, die auftreten an irgendeinem Objekt und die werden dann verteilt an viele andere. Und das ist eigentlich genau das Event Handling. Dieses Observable Pattern und dieses Observable Pattern soll eigentlich nur so als Basis erstmal dienen zum Verständnis. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Ereignisauslösern in so einer GUI. Das sind alles Event Sources. Und diese Ereignisse können zum Beispiel entstehen, wenn ich jetzt irgendwie auf der Tastatur was drücke oder einen Button klicke oder die Maus einfach nur hin und her bewege. Dabei entstehen immer Ereignisse. Dann gibt es irgendwelche Interessenten, die wollen natürlich dann ganz gerne wissen, wann ist irgendwie ein Ereignis aufgetreten und welches Ereignis war das gerade. Und da hätten wir schon irgendwelche Beobachter theoretisch. Und so ein Interessent ist generell nicht unbedingt an alle Ereignissen interessiert. Das heißt, er möchte nicht unbedingt alles wissen, was da passiert, sondern möchte nur ganz selektiv einzelne bestimmte Ereignisse empfangen. Er möchte zum Beispiel nicht wissen, die Maus wurde bewegt, sondern er möchte zum Beispiel wissen, die Maus wurde geklickt. Vielleicht möchte er auch sogar nur wissen, die Maus wurde einfach nur gedrückt. Das reicht ihm teilweise auch. Das heißt, wir haben jetzt Interessenten, die sehr selektiv auf ganz bestimmte Ereignisse hören. Um das zu machen, meldet sich jetzt irgendjemand so bei der Ereignisquelle an. Das heißt, wir horchen da und dann ist das schon ganz grob dieses Observer-Pattern. Aber wir gucken uns das, wie gesagt, gleich ein bisschen genauer an. Die Interessenten werden von der Ereignisquelle dann informiert, wenn halt die Ereignisquelle so ein Ereignis halt auch aussendet. Und das hat jetzt zur Folge, dass es relativ effektiv ist. Und zwar werden nur dann Ereignisse rausgeschickt, wenn sie wirklich passieren. Und es werden auch nur dann irgendwelche Aktionen gestartet, wenn sich wirklich dafür jemand interessiert. Das heißt, ich habe jetzt nicht so einen großen Overhead. Und deshalb ist das relativ effizient. Dieser Interessent, der horcht jetzt an einer Quelle. Und deshalb heißt das Listener. Wir sagen aber jetzt bitte niemals in unserem Sprachgebrauch Lauscher oder Horcher, sondern wir sagen immer Listener, also den englischen Begriff. Und für jedes Ereignis, was es eigentlich so gibt, gibt es verschiedene Listener. Und an diesen Listener wird das Ereignis weitergeleitet. Der Listener ist also letztendlich nichts anderes als der Beobachter. Und er horcht jetzt irgendwo an irgendeinem und das wäre dann der Beobachtbare. Dieser Listener, an dem wird das Ereignis weitergeleitet. Und deshalb heißt das auch Delegation Model. Haben die einen oder anderen vielleicht schon mal gehört. Delegation Model, Event Delegation Model, das ist so eigentlich das grobe Konzept, was dahinter steckt. Es gibt jetzt ganz viele verschiedene Listener. Unter anderem hätten wir jetzt hier zum Beispiel den Action Listener. Und der Action Listener wird dann aufgerufen, wenn zum Beispiel ein Benutzer eine Schaltfläche aktiviert, ein Menü irgendwie drückt oder Return irgendwie auf eintippt und dergleichen. Dann haben wir einen Window Listener. Genau den brauchen wir übrigens für das Problem gestern. Wir konnten die Fenster nicht schließen. Dafür können wir einen Window-Listener hernehmen. Das heißt, der Benutzer schließt ein Fenster oder der möchte das verkleinern, vergrößern oder dergleichen. Dann haben wir einen Maus-Listener. Wenn ich hier zum Beispiel auf die Maus drauf drücke, wird der dann aktiv. Wir haben einen Maus-Motion-Listener. Das heißt, wenn ich die Maus bewege, wird der dann irgendwie aktiv. Und die erhalten immer ein Ereignisobjekt, diese ganzen Listener. Das heißt, wenn ich die Maus bewege, gibt es ein Event-Objekt. Das heißt, es gibt ein Ereignis, die Maus hat sich bewegt und das wird noch mitgeliefert. Dieser Action-Listener erhält also ein Action-Event-Objekt, Window-Listener ein Window-Event, Maus-Listener und Maus-Motion-Listener erhalten beide das gleiche Event-Objekt und zwar ein Maus-Event-Objekt. Das sind so grob die wichtigsten, die jetzt hier eine Rolle spielen. Die Frage ist jetzt, wie kann man das Ganze jetzt wirklich umsetzen, wie kann man das Ganze programmieren? Es gibt ein Interface Event Listener. Das ist jetzt das Basis-Interface für eigentlich alle Listener. Das heißt, es wird von allen Interessenten irgendwie implementiert. Und das ist ein Marker-Interface. Da stecken jetzt gar keine großartigen Methoden drin, also eigentlich gar nichts. Es ist einfach nur, das ist ein Listener und das war's. Davon abstammend haben wir jetzt die einzelnen Listener, also Maus-Listener, Action-Listener und so weiter. Da stecken dann auch Methoden drin. Und die hier enthaltenen Methoden, die muss jetzt ein Interessent selber implementieren. Das ist jetzt der Kern. Das heißt, wir haben also ein Interface hier. Das hier werden letztendlich unsere Observer und die werden dann benachrichtigt. Die haben eine Methode und dann wird genau diese Methode aufgerufen, die dann entsprechend implementiert wurde. Dann muss man diese ganzen Listener verbinden und zwar mit dem Ereignisauslöser. Das heißt zum Beispiel ein Listener verbinden mit einem Button. Oder ein Listener verbinden mit einem Textfeld oder Ähnliches. Und dann kann man jetzt davon ausgehen, dass jetzt dort Nachrichten hin und her geschickt werden können. Vor allen Dingen kann die Ereignisquelle jetzt, weiß er sicher, dass der Listener auch so eine entsprechende Methode besitzt. Weil der kennt natürlich auch dieses Interface. Je nach Ereignis werden dann verschiedene Methoden aufgerufen. Das werden wir uns gleich nochmal sehr genau anschauen in Quellcode. Und das wäre dann so ganz grob das Observer-Pattern hier bei der GUI. Es gibt als erstes zum Beispiel jetzt mal den Window-Listener. Ich will endlich mal die Fenster schließen, die wir gestern alle gemacht haben. Und zwar hatten wir bisher irgendwelche Schaltflächen und so weiter und so fort. Aber schließen hat nicht funktioniert. Das heißt, wir haben natürlich jetzt keinen Listener gehabt für das Event und deshalb müssen wir genau einen Window-Listener implementieren, dem Fenster übergeben und dann funktioniert das Ganze. Und die Methoden beim Window-Listener wären folgende. Einmal haben wir Window-Activated, das heißt, das Fenster wird aktiv. Das heißt, bei Windows zum Beispiel, kennen die meisten, oben dann ist dieser Balken, diese Titelleiste ist dann dunkelblau. Wenn ich jetzt auf den Desktop klicke oder auf ein anderes Fenster, ist das Fenster nicht mehr aktiv. Wenn ich wieder ins Fenster hineinklicke, wird es wieder aktiv. Window Closed, das ist wichtig, diese Methode Window Closed wird aufgerufen, wenn dieses Fenster aus dem Speicher entfernt wird. Das heißt, dieses Fenster wird wirklich gelöscht, disposed, ja, es wird wirklich entfernt. Window Closing heißt, das Fenster wird geschlossen. Das ist ein Unterschied. Das heißt, wenn ich bei einem Fenster auf das X klicke oben rechts, kann ich einmal nur das Fenster schließen. Das heißt, es verschwindet einfach nur. Wenn ich jetzt Window Closed, wird erst dann aufgerufen, wenn es wirklich knallhart entfernt wird, also aus dem Speicher rausgekickt wird. Dann gibt es Window Deactivated, konträr zum Activated. Das heißt, das Fenster ist jetzt nicht mehr aktiv. Dann gibt es de-iconified und iconified, das heißt minimieren und wiederum maximieren. Und dann haben wir das Fenster öffnen, das heißt das Fenster wird zum allerersten Mal, wichtig, zum allerersten Mal geöffnet, dann wird dieses Event aufgerufen. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an, dann wird das, glaube ich, ein bisschen deutlicher. So, wir haben hier die Klasse WindowListenerTest. Und in dieser Klasse mache ich mir zunächst einmal ein Frame. Und dieses Frame, das haben wir jetzt eigentlich schon gesehen, wie das ja geht, ne? New Frame, Titel, Text setzen und fertig. Und dann sage ich jetzt hier, füge bitte einen Window-Listener hinzu. Das heißt, füge jetzt einen Beobachter praktisch zu diesem Frame hinzu. Wenn das Frame Ereignisse aussendet, soll dieser Beobachter auf diese Ereignisse reagieren. Und das wäre jetzt in diesem Falle ein Objekt der Klasse MyWindowListener. Gucken wir uns gleich an. Dann setze ich noch die Größe des Fensters, sage jetzt, es soll sichtbar sein und fertig. Diese MyWindowListener-Klasse, das ist jetzt die entscheidende, die implementiert jetzt das Interface WindowListener und sagt jetzt, gut, diese Methoden, die da jetzt drinstecken, da reagieren wir drauf. Das heißt, genau WindowActivated, dann sagt er WindowAktiv oder WindowClosed, dann sagt er, das Fenster wurde geschlossen, WindowClosing, das Fenster wird geschlossen. Und dann haben wir deactivated, nicht mehr aktiv, minimiert und wiederhergestellt. Und dann wurde es einfach nur minimiert und dann wurde das Fenster zum ersten Mal geöffnet. Das heißt, dieses Fenster, welches ich da jetzt erzeuge, diesen Frame, das ist jetzt derjenige, der die Ereignisse raushaut. Der ist dafür zuständig, auf irgendwelche Ereignisse zu erhalten und dann zu sagen, okay, ich habe das Ereignis bekommen. Ist irgendein Beobachter da, ist irgendein Listener da, dann gebe ich ihm jetzt weiter, gebe ihm das Event-Objekt mit. Alle Methoden hier bekommen immer hier ein Window-Event mitgeliefert. Und dann sollen diese Methoden sich darum kümmern und sollen dann irgendwie mit dem Ereignis umgehen. So, starten wir das Ganze mal. Und beim Starten muss man bereits schon mal achten, was hier passiert. Das heißt, das Fenster ist jetzt hier erschienen. Das Fenster ist aktiv. Das hier ist das aktive Fenster, das hier nicht. Und das Fenster wurde geöffnet. Das passiert beim allerersten Mal. Jetzt kann ich da hingehen. Ich mache jetzt erstmal dieses, ups, mal ein bisschen kleiner. So, jetzt kann ich jetzt hingehen, erstmal hier, das Fenster ist aktiv, jetzt ist dieses hier aktiv, dann sagt er Window aktiv, jetzt sagt er wieder, das Fenster ist nicht mehr aktiv und so weiter. Das heißt, er kann da schon mal irgendwie drauf reagieren. Jetzt kann ich das hier mal minimieren, dann sagt er jetzt, das Fenster wurde minimiert. Zusätzlich ist es natürlich nicht mehr aktiv. Das heißt, es werden hier beide Methoden dann aufgerufen. Dann packe ich es wieder nach oben. Es wurde wieder hergestellt und es ist gleichzeitig auch wieder aktiv. dann kann ich jetzt hier das Ganze mal maximieren und wieder minimieren. Da merken wir nicht großartig was von, da gibt es keine Methode für. Und dann kann man letztendlich hier mal draufklicken und dann sagt er, das Fenster wird geschlossen. Gibt dann die Meldung raus. So, da kann ich also jetzt entsprechend darauf reagieren. Das heißt für mich jetzt, wenn ich jetzt wirklich das Fenster schließen will, beziehungsweise das Programm beenden möchte, kann ich jetzt einfach hier in diese Methode mal reinschreiben, System.exit. Das heißt, jetzt habe ich hier was implementiert, das heißt bei Window Closing, das heißt, wenn ich aufs X drücke, dann gibt nochmal die Meldung aus, Fenster wird geschlossen und nach System Exit. Wenn ich das jetzt hier ausführe, ups, das natürlich nicht. So, haben wir wiederum hier das Spielchen mit aktiv und nicht aktiv und wenn ich jetzt hier draufklicke, zack, ist das Fenster weg. Das heißt, das ist der erste Schritt, wenn ich jetzt also ein Fenster mir zusammengebastelt habe, ich möchte, dass das Fenster auch geschlossen werden kann, dann mache ich Folgendes, ich besorge mir einen Frame, hänge dort einen Window Listener ein und bei dem Window Listener selber muss ich jetzt die Methode Window Closing implementieren und dort eventuell ein System Exit reinschreiben. Ja? Bei System Exit ist einfach mal Exit. Ich kann jetzt hier, kann ich das machen? Das kann ich gerade hier nicht machen. Wenn ich zu dem Dispose sage, dann wird das funktionieren. Ja? Da wäre ich gleich auch noch was. Und zu dem Window-Event sage ich, glaube ich, jetzt gerade nichts. Zu denen habe ich, glaube ich, keine Information. Beim Window-Event kann ich jetzt irgendwie hier zum Beispiel fragen, kann ich das hier auch? Ja, bei dem kann ich jetzt nicht so viele Informationen. Ja, also GetSource könnte man fragen. Das heißt, ich könnte jetzt hier einen Listener implementieren für mehrere Fenster. Das heißt, ich hänge jetzt diesen einen Listener an mehrere Fenster dran und jetzt kommt da irgendwie ein Window Closed. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, welches Fenster muss jetzt geschlossen werden, weil dieser Listener hängt ja bei mehreren Fenstern drin. Dann kann ich den Event fragen, gib mal deine Source, woher kommt der Event? Und dann kann ich, dieser Source ist jetzt ein Frame oder ein Window und dann kann ich zu dem sagen, zum Beispiel Dispose oder Set Visible False. Das heißt, zum Beispiel könnte ich hier erfragen, von wem das Ereignis kommt. Bei den anderen Events ist das ein bisschen interessanter, die gucken wir uns gleich noch an. Okay? So. Die Frage ist jetzt, so ein Fenster schließen. Ich habe jetzt einfach System Exit aufgerufen und das Programm war jetzt zu Ende. Jetzt habe ich natürlich bei einer Anwendung manchmal mehrere Fenster offen. Und die Frage ist jetzt, soll ich das Fenster später unter Umständen wieder sichtbar machen oder nicht? Das heißt, soll die Anwendung weiterlaufen, nur das Fenster ist gerade nicht mehr sichtbar? Soll das Fenster komplett entfernt werden? Das heißt, ich möchte es auch nie wieder sichtbar machen. Oder soll sogar die Anwendung beendet werden? Anwendung beenden kennen wir jetzt schon, System Exit und dann noch irgendwie einen Code mal vielleicht mitliefern, 0 für alles in Ordnung. Und ich kann ansonsten mit der Methode setVisible ein Fenster sichtbar oder unsichtbar machen. Kennen wir schon von gestern, haben wir schon gesehen. Mit Dispose, das heißt, ich könnte zu einem Frame Dispose sagen, dann wird ein Fenster dauerhaft entfernt, das heißt, es wird wirklich aus dem Speicher gelöscht. Und das ist wichtig, dass man da einen Unterschied sieht. Und zwar mache ich in einer Anwendung immer wieder Fenster auf und mache sie unsichtbar. Das heißt, ich sage jetzt immer New Frame, New Frame, New Frame, sage immer Set Visible False, kann es zu einem Speicherleck kommen. Selbst wenn ich diese Fenster nicht mehr referenziere, selbst wenn ich jetzt nicht mehr irgendwie eine Referenz auf ein Fenster habe, ist nämlich das Problem, dass immer ein Fenster das Child eines anderen Containers ist. Das heißt, er hat immer ein Parent. Und der Parent referenziert sein Child. Das heißt, der Garbage Collector kann solche Elemente nicht entfernen, selbst wenn ich als Programmierer keine Referenz mehr drauf habe. Deshalb ist das keine schlaue Idee. Deshalb, wenn ich ein Fenster wirklich weghaben will, sage ich Dispose. Natürlich sage ich Dispose nicht zu jedem Fenster. Wenn ich jetzt weiß, das Fenster soll mal kurz nicht sichtbar sein, danach wieder sichtbar werden, zum Beispiel ein File-Dialog, ist sehr sinnvoll, den nur einmal zu erstellen, diesen File-Dialog. Und nicht immer wieder Dispose zu sagen und neuen zu machen, das kostet Ressourcen. Den sollte man sich also zum Beispiel weiterhin vorrätig halten und einfach nur Set Visible False sagen. Also nur Dispose sagen, wenn das wirklich nicht mehr benötigt wird. Kommen wir zu einem Window Adapter. Was wir jetzt hier gerade gesehen haben, an dieser Stelle, bei diesem Window-Listener. Das ist ja äußerst nervig. Ich muss jetzt hier bei diesem Interface alle möglichen Methoden implementieren. Das heißt, es ist relativ viel Arbeit. Das heißt, diese ganzen Methoden, die da existieren, muss ich implementieren, wenn ich diesen Listener an eine Component hängen will. Aber ich möchte vielleicht nur auf das Schließen reagieren, auf nicht mehr. Ich möchte ausschließlich auf das große X da oben rechts reagieren und dann muss ich aber trotzdem alle anderen implementieren, zur Not mit leeren Methodenrümpfen. Aber ich musste trotzdem einmal da irgendwie hinschreiben und das ist, wie gesagt, nervig. Und dann deshalb gibt es solche Adaptoren und so einen Adapter, der hat bereits alle Methoden leer implementiert. Ein Adapter ist eine leere, also ist eine abstrakte Klasse, wo alle Methoden drinstehen, allerdings ist der Methodenrumpf leer. Jetzt kann ich als Programmierer hingehen und kann jetzt also die gewünschten Aktionen überschreiben. Kann mir also ganz gezielt aussuchen, genau diese Methode möchte ich haben, dann überschreibe ich die und das mache ich idealerweise mit einer anonymen Klasse. Das ist dann sehr elegant, das zu lösen. Schauen wir uns das einmal an. Das heißt, in diesem Falle möchte ich jetzt einfach nur ein Fenster aufmachen, welches reagiert, wenn es aktiviert wird und welches ich schließen kann. Und dann kann ich jetzt hier einfach ein Frame machen, machen wir mal ein New Frame, dann hänge ich hier einen Window-Listener dran mit einem Window-Adapter-Objekt. Und dieses Window-Adapter-Objekt, da sage ich jetzt, dass diese beiden Methoden hier, Window-Closing und Window-Activated, die sollen überschrieben werden. Da schreibe ich jetzt meine eigene Logik rein. Bei Window-Activated soll die Meldung ausgegeben werden, hier, und bei Window-Closing gebe ich auch noch eine Meldung aus und sage System Exit. Die Klasse selber, können wir uns kurz mal anschauen, sieht so aus, dass es hier eine abstrakte Klasse ist und dann hat sie hier letztendlich immer leere Methodenrümpfe drin an diesen Stellen. Das ist hier alles leer. Und sonst, also dieses Abstract, damit ich halt hier kein Objekt von dieser Klasse erstellen kann, obwohl sie alle Methoden implementiert hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine anonyme Klasse davon mache, dann ist mein Objekt entsprechend, also ist diese anonyme Klasse nicht abstract, kann also sofort davon ein Objekt erzeugen. Das ist also einfach so eine Art Bequemlichkeit, um nicht immer alle Methoden zu implementieren. Und bei dieser Anwendung ist es jetzt so, dass ich jetzt hier natürlich jetzt hier wieder sagen kann, okay, Fenster ist aktiv, dann klicke ich jetzt hier rein, dann kriege ich davon nichts mit, weil die andere Methode habe ich nicht implementiert. Und jetzt ist es wieder aktiv. Und wenn ich es hier schließe, dann ist es auch wirklich dicht und das Programm ist beendet. Ich kann also über die Adaptoren oder so, über so einen Adapter immer ganz gezielt die Methoden aussuchen, die mich interessieren. Sehr hilfreich bei Eclipse ist hier auch entsprechend, wenn man dann mit Control hier auf die Klasse geht, wenn man den Adapter hat, dann kann man das hier gleich offen, kann sich gleich den Methodenkopf hier rauskopieren, wenn mich jetzt irgendwie Window Opened interessiert und kann dann entsprechend das hier auch sofort reinpacken. Und eine Fehlermeldung und einen entsprechenden Code reinschreiben. Das heißt, jetzt in diesem Falle sagt er jetzt hier Window Opened auch dazu. Das sind die Adaptoren. Die Adaptoren gibt es für verschiedene Listener-Interfaces, allerdings eigentlich nur für diejenigen, die auch mehrere Methoden haben. Der Action-Listener zum Beispiel hat nur eine Methode, da gibt es natürlich keinen Adapter für. Das wäre natürlich ein bisschen Overkill. Wenn da Fragen sind, müsst ihr einhaken. Ne? Also nicht, dass ich euch jetzt hier zu schnell bin. So, diese Events jetzt bei den Steuerungselementen, also bei Buttons und bei diesen ganzen anderen Elementen, wollen wir jetzt mal anschauen. Das heißt, wir haben jetzt ein Fenster irgendwie, welches auf Events reagieren kann, aber jede Component, die wir haben, kann auch mit Listenern versehen werden. Und es gibt zum Beispiel die Methoden AddFocusListener oder AddKeyListener, AddMouseListener, das heißt, ich habe wirklich Methoden für die einzelnen Listener, sodass ich entsprechend einen Listener anhängen kann. Ich kann jetzt einen Mouse-Motion-Listener einfügen, einen Mouse-Wheel-Listener und das gucken wir uns jetzt an, wie das funktioniert. Wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Buttons her und diese Buttons ordne ich hier an und zwar mit einem Border-Layout. Border-Layout Norden, Süden, Osten, Westen, Center. Erzeuge jetzt hier mir 5 Buttons, benenne die jetzt einmal auch entsprechend, auf welche Events die reagieren sollen, habe hier auch entsprechend ein Label für die Buttons versehen. Und bis zu dieser Position jetzt hier, wir gucken uns einmal kurz an, wie das aussieht. Sieht das Ganze also so aus. Border Layout, wir kennen das noch, der in der Mitte, der muss sich am meisten verbiegen. Oben und unten, die ziehen sich nur in die Breite. Und links und rechts, die gehen entsprechend in die Höhe, aber wollen ihre Breite beibehalten. Das nochmal zum Thema Border Layout. Jetzt habe ich für die einzelnen Buttons hier, habe ich jetzt hier die Listener eingehängt. Das heißt zum Beispiel, dieser Fokus-Button bekommt ein Fokus-Listener, implementiert ihn hier neu. Der Fokus-Listener, der hat nur zwei Methoden, deshalb gibt es hier keine Adaptoren dafür. Er sagt jetzt einmal Fokus gained und Fokus lost, das sind die beiden Methoden, das heißt, er hat den Fokus erhalten oder er hat den Fokus verloren. Das heißt, hier oben ist der Fokus, das heißt, er hat jetzt den Fokus hier erhalten, er ist hier jetzt so entsprechend unterlegt und ich kann jetzt hier durchsteppen, das heißt, jetzt ist hier die Maus unterlegt, jetzt kommen wir hier oben hin, jetzt ist der Fokus wieder da und so weiter. Das heißt, derjenige, der den Fokus hat, wenn er den Fokus hat, kriegt er hier entsprechend die Meldung, wenn er den Fokus verliert, gibt er auch die Meldung aus. Fokus heißt also, dieser Button ist aktiv. Wenn ich jetzt Return drücken würde, würde genau dieses Return oder diese Zeichenkette, die ich eingebe, an diese Component gehen. Immer dort, wo der Fokus aktiv ist. Dann kann ich hier zum Beispiel Tasten drücken. Dafür habe ich einen Key Listener. Dieser Key Listener schickt jetzt, mache ich jetzt hier einen neuen und da gibt es die Methoden Key Press, Key Release und Key Typed. Das heißt einmal Key Pressed, ja, gedrückt, dann einmal losgelassen und Typed ist drücken und loslassen. Beides zusammen. Da kann ich also auf einen Tastendrücken hier entsprechend reagieren. Dann habe ich hier einen Mausadapter, beziehungsweise einen Mauslistener. Dieser Mauslistener, da kann ich jetzt überprüfen, zum Beispiel Maus entered, das heißt, die Maus ist jetzt über diesem Objekt, Maus exited, die Maus ist nicht mehr über dem Objekt, oder Maus pressed, das heißt, die Maustaste ist gedrückt und dann kriege ich den Event. Dann haben wir hier einen Maus motion listener. Maus dragged heißt, ich drücke die Maustaste und dann bewege ich die Maus auf dem Objekt. Da muss es starten, wenn ich mich vom Objekt wegbewege, wird der Event weitergesendet. Maus moved, ich bin jetzt über dem entsprechenden Objekt, über den entsprechenden Button, bewege die Maus. Oder ich habe jetzt hier einen Maus wheel listener, ich habe hier einen Maus, so ein Scrollrad dran, dann kann ich dafür auch einen machen und zwar habe ich jetzt Maus wheel moved, dann kann ich jetzt feststellen, ob das Mausrad gedreht wurde. Füge die Buttons ein, habe noch einen window listener, damit ich dann noch das Ganze beenden kann. Pack, weil jeder Button soll seine Größe bestimmen, sage dann zum Frame Visible und bin fertig. Wir gucken uns, wie gesagt, das jetzt nochmal an. In Ruhe. Ja, ich sehe natürlich schon eine ganze Menge Events. So. Okay, wenn ich jetzt hier drüber gehe, über diesen Maus-Motion-Listener, also mit dem Button mit dem Maus-Motion-Listener, sehen wir jetzt hier laufen, kommt da irgendwas raus, das heißt, die Maus wurde jetzt bewegt. Ja? Wenn ich jetzt hier irgendwie drücke, habe ich jetzt leider ein Ü drin. Wenn ich jetzt hier drücke und die Maus bewege, dann kommt diese Meldung. Wenn ich jetzt loslasse, die Maus jetzt nicht bewege, dann kommt gar nichts. Sobald ich die Maus wieder bewege, kommt wieder diese Meldung. Das heißt, diese Events werden jetzt hier alle abgegriffen. Wenn ich jetzt hier diesen Button hier oben, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, dieser hier, der Mouse-Motion-Button, hat hier so eine gestrichelte Linie drumherum. Das ist der Fokus. Wenn ich hier oben das den Fokus-Button verpasse, dann hat er jetzt den Fokus erhalten. Wenn ich jetzt hier klicke, hat der Key Button den Fokus, hier die gestrichene Linie, der hier hat ihn verloren, das meldet er hier auch. Das heißt, hier oben haben wir einen Fokus-Listener dran. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel den Maus-Listener dran. Das heißt, ich drücke jetzt hier eine Maustaste. Ich drücke die linke, ich drücke die rechte, ich drücke jetzt in der Mitte. Alles reagiert irgendwie. Auch wenn jetzt der Button jetzt hier nur bei der linken Maustaste optisch sich verändert, bei der mittleren nicht, kriegt er aber trotzdem ein Event. Dann habe ich jetzt hier Mauswheel, das heißt, ich kann jetzt hier das Mausrad drehen und er kriegt das mit. Und hier bei Key, wenn ich mit der Maus was mache, kriegt er gar nichts mit, aber wenn ich jetzt hier was tippe, dann kriegt er das sehr wohl mit und kann also auf die Tastatur reagieren. Ja? Kommen wir gleich zu. Erstmal nur, dass man darauf reagieren kann. Das heißt, wir können jetzt solche Events an Buttons hängen, wir können die an Textfelder hängen, wir können die an irgendwelche Choices, Listen und so weiter hängen. Überall können wir genau diese Events dran packen. Das klappt mit jeder Component, das geht auch sogar mit Containern. Auch an einem Container kann ich jetzt so einen entsprechenden Listener dranhängen und kann so also sehr gezielt auf meine Benutzerschnittstellen, das heißt Tastatur und Maus, darauf reagieren. Ja? Also was funktioniert ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Maus bewege und jetzt wegbewege, ist der Event weg. Wenn ich jetzt hier einmal klicke, die Maus bewege und ich bewege sie jetzt weiter, wird sie weiterhin bewegt. Das funktioniert. Aber ich muss initial mein Event starten, einmal bei der Applikation. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Vielleicht kann man irgendwas drüber legen, sozusagen, über das komplette Fenster, was durchsichtig ist. Aber ansonsten wüsste ich so nicht. Es muss halt eben an die Anwendung drangehen. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal diese Listener, die jetzt irgendwie drauf reagieren können. Das ist ein wesentlicher Schritt. Es klappt, wie gesagt, für alle möglichen Komponenten. Kommen wir zum Event-Thread ganz kurz. Das System, also hier Windows, in diesem Fall auf diesem Rechner, verteilt jetzt diese ganzen aufkommenden Ereignisse, sagt jetzt an dieser Stelle, meinetwegen, da ist jetzt auch ein Java-Programm am Laufen, und dann gibt es halt auch die Ereignisse an dieses Java-Programm weiter. Und dann haben wir ein ABT-Event-Thread oder auch Event-Dispatching-Thread genannt. Und dieser Thread hört auf diese ganzen Events, verteilt dann die innerhalb des Java-Programms und führt dann den Programmcode letztendlich im Listener aus. Der ist dafür zuständig. Und jetzt haben wir einen Haken dabei. Wenn ich jetzt im Listener jetzt anfange, ganz wilde Sachen zu machen, die ganz schön lange dauern, sammeln sich Ereignisse an. Und der ABT-Event-Thread, der kann diese ganzen Events nicht mehr verarbeiten. Der merkt sich eigentlich immer nur eins noch so als Puffer. Und das führt jetzt dazu, dass dann unter Umständen diese Anwendung mehr oder weniger steht. Das heißt, die reagiert nicht mehr auf Eingaben. Gucken wir uns gleich mal an. Und die Reihenfolge, in der die Listener abgearbeitet werden, ist übrigens undefiniert. Das ist auch noch wichtig. Das heißt, jetzt hier bei diesem Beispiel mache ich jetzt Folgendes. Hier fallen übrigens immer wieder mal so andere Steuerelemente auf, ne? Also die führe ich jetzt, wie gesagt, ja nicht konkret ein, sondern bringe die einfach nur mal hier meinem Quellcode. Also ein Frame bauen, dann sage ich zu dem Flow Layout und mache mir jetzt mal ein Canvas. Ein Canvas ist eine Zeichenfläche, wo ich drauf malen kann. Und dann sage ich zu dem Canvas, du hast eine bestimmte Größe, 100 mal 100 Pixel. Dann habe ich hier einen Button. Der Button führt eine kurze Aktion aus, und zwar die hinter diesem Action Listener hängt, in der Methode Action Performed. Er holt sich drei Werte, R, G und B, rot, grün und blau, und sagt zu dem Canvas, dein Farbhintergrund soll jetzt dieser Farbwert sein, New Color RGB. Dann habe ich einen Button, der macht eine lange Aktion, und zwar hat der jetzt auch einen Action Listener. Wenn der jetzt irgendwie geklickt wird, dann laufe ich eine Vorschleife durch von 0 bis 99, gebe jeweils die Zahl einfach mal aus und dazwischen stecke ich den Thread zu schlafen. Also das ist einfach ein bisschen mehr sozusagen Zeit verbrauchen. Es könnte natürlich sein, dass ich irgendwelche wilden Aktionen hier starte. Das heißt, ich füge jetzt einmal die beiden Buttons hinzu, füge dann zum Schluss den Canvas hinzu, habe noch einen Window-Listener, damit ich das Fenster schließen kann, sage Pack, Größe bestimmen, das Ganze sichtbar machen, fertig. Und wenn wir jetzt das Ganze hier starten, haben wir hier dieses Fenster hier und ich kann jetzt hier sehr schön die Farben ändern, kommen zufällig immer neue Farben. Und jetzt komme ich hier auf die Idee und sage lange Aktion und jetzt klicke ich hier herum und das Ganze steht. Ich höre jetzt mal auf zu klicken. Jetzt hat er noch ein Event mitgekriegt. Kann auch sein, dass es ein paar mehr waren. Das kann man nicht genau nachvollziehen, wie oft sich jetzt die Farbe hier geändert hat. Aber auf jeden Fall zwischendurch steht die Anwendung hier. Die reagiert nicht und sowas sollte man vermeiden. Das heißt, Prozesse, die lange Rechenzeit brauchen, nach Möglichkeit in einzelne Threads auslagern und dergleichen. Eine Frage oder? Okay, dann nicht. Auf solche Dinge muss man auch sehr wohl dann achten. Das heißt, in einem Listener bitte nicht irgendwelchen Code reinschreiben, der zu lange benötigt, der zu lange Rechenzeit benötigt. Das macht sich dann, wie gesagt, für die Anwendung nicht so schön. So, jetzt kommen wir zu den Event-Objekten. Das war gerade hier vorne schon mal eine Frage. Das da hinten ging auch schon in die Richtung. Und bei einem Event wird also jetzt unter Umständen die Methode eines Listeners aufgerufen und es wird ja dieses Event-Objekt mitgeschickt. Und jetzt ist die Frage, was kann man damit eigentlich so ein bisschen tun und wofür ist das gut? Und diese Event-Objekte sind alles Objekte der Unterklasse ABT-Event und die Klasse selber ist Abstract, stammt von ist von Event-Objekt abgeleitet aus dem Util-Objekt-Paket, das ist jetzt nicht so wichtig. Und das hier zum Beispiel ist jetzt wieder wichtig, man kann ein Event immer nach seinem Erzeuger befragen. Wie ich gerade eben schon sagte, kann ich einen Listener an mehrere Buttons dranhängen. Ich kann da 10 Buttons haben, die prinzipiell gleich reagieren sollen. Und dann habe ich jetzt ein Listener nur, ich möchte möglichst wenig Listener haben, den ich dann für alle verwende. Ich muss aber zwischendurch vielleicht wissen, wo kam genau dieses Event her. Da kann ich einen Event immer fragen, zum Beispiel ein Action-Event oder ein Key-Event oder ähnliches. Gib mal deine Source, get Source, und kann dadurch das Objekt bekommen, vielleicht die Component, wo dieser Event ausgelöst wurde. Dann kann ich auch unter Umständen weitere Informationen abfragen, zum Beispiel Koordinaten, wo ist gerade die Maus, welche Taste wurde gedrückt und noch so einige andere. Und dann gucken wir uns mal so ein paar an. Ich habe genau das gleiche Beispiel wie gerade eben. 5 Buttons mit den entsprechenden Listenern versehen. Und jetzt hier bei Focus Gain, Focus Loss, das ist ein bisschen unspannend, da ist das Event-Objekt nicht so sehr aussagekräftig, aber beim Key-Listener kann ich jetzt einfach zu dem Event sagen, zu diesem Key-Event, gib mal bitte das Zeichen, gib mal bitte das Character-Zeichen. Ich kann auch hier zu diesem Event sagen, wann bist du aufgetreten? Get when, das ist zum Beispiel auch möglich, das ist bei einem Key-Event möglich. Dann habe ich hier zum Beispiel den Maus-Event. Und beim Maus-Event kann ich jetzt abfragen, wo sind jetzt eigentlich die Koordinaten der Maus mit e.getx und e.gety. Also die Koordinaten in Pixeln. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel e.getButton mal eingebaut. e.getButton liefert mir, ist das Button 1, 2 oder 3, das heißt linke, rechte oder mittlere Maustaste. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel die Bildschirmkoordinaten fragen. Diese Koordinaten hier oben, e.getx und e.gety, sind relativ zu sehen, zum Beispiel zum Button. Das heißt, die Koordinaten, wie sie beim Button sind, und hier unten getx on screen und gety on screen, da bekomme ich die Koordinaten auf dem Bildschirm. Also relativ zum Ursprung hier oben links. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel das Mausrad mal gedreht und kann mit Get Wheel Rotation fragen, wie oft hat sich es gedreht? Das zeige ich jetzt einmal kurz. So, machen wir ihn mal ein bisschen größer. Jetzt bin ich hier bei diesem Maus Wheel mal drüber und jetzt drehe ich das einfach mal. Und es ist jetzt allerdings natürlich etwas schwer. Die Events passieren jetzt so schnell, ja, dass ich das eigentlich fast nicht hinkriege, hier mehr als eine Einheit zu schaffen. Da muss man wirklich schon sehr schnell sein. Dann geht das mal, dass man auch mal 3 auftaucht. Oh, sogar bei 4, das Rekord. Das heißt also, ich muss jetzt hier also relativ fix drehen, damit jetzt irgendwie mal ein Event so zusammengefasst wird, dass jetzt mehrere Einheiten drehen zu einem einzigen Ereignis zusammen komprimiert werden. Ansonsten ist diese Eventverarbeitung so schnell, dass diese Ereignisse so schnell vonstatten gehen, dass es eigentlich immer nur 1 ist. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel ein Mouse-Over-Event, glaube ich, war das jetzt. Das heißt, ich sehe jetzt, wo die Maus jetzt über diesem Button ist und sehe die Koordinaten. Diese Koordinaten sind genau die Koordinaten von diesem Button jetzt relativ gesehen, zur linken oberen Ecke hier. Und was hier auch auffällt ist, wenn ich jetzt schnell bin oder langsam bin, das heißt, eigentlich sind wir jetzt hier so bei der Y-Koordinate 220, wenn ich aber ein bisschen schneller reingehe, kriegt er diesen Enter nicht sofort mit und kriegt das erst ein paar Pixel später mit bei der Position 215. Das heißt, langsam reingehen, schwupp, dann haben wir es jetzt, ja, das war jetzt auch 215. Aha, okay. Ach so, okay. Ja, stimmt. Natürlich ist es die rechte, macht natürlich auch mehr Sinn. Das heißt also, je nachdem, wie schnell die Maus sich jetzt bewegt, kann es sein, dass das Ereignis etwas später auftritt. Dann habe ich jetzt hier die Maus Motion, da haben wir jetzt die Koordinaten noch entsprechend drin. Das waren, glaube ich, die Bildschirmkoordinaten. Und dann habe ich hier noch bei Key, da kann ich jetzt irgendwas eingeben. Das heißt, ich sehe jetzt hier zum einen, dass ich jetzt irgendwie ein Zeichen eingegeben habe und dass ich jetzt eine Taste losgelassen habe am 19. Juni um diese Uhrzeit. Das kann ich dort auch abfragen. Also diese Events, diese Event-Objekte, je nachdem, welches Event sie repräsentieren, haben zusätzliche Informationen, die ich noch abfragen kann. So, diese Listener, die wir jetzt haben, die sind natürlich irgendwie gut dokumentiert, das heißt, selber nachlesen, ja, das ist wichtig. Hilfreich ist auch bei Eclipse die Methodenvervollständigung zu wählen. Das heißt einfach irgendwie Referenzpunkt und da mal gucken, was da so passiert, was für Methoden mir angeboten werden. So mache ich das häufig, weil man kann sich einfach nicht alles merken bei der ganzen GUI-Programmierung. Die gängigsten sollte man natürlich dann irgendwie so halbwegs im Kopf haben. Man sollte wissen, was für Layouts existieren und dergleichen. Gucken wir uns noch gleich ein Beispiel an. Und zwar möchte ich jetzt eine GUI implementieren und ich möchte über einen Button eine Zahl in einem Textfeld hochzählen. Soll immer weiter addiert werden. Und wenn der Benutzer das Programm zu schließen versucht, kommt jetzt eine Abfrage, also irgendwie so ein modaler Dialog, ob das wirklich gewünscht sei. So Windows-like, wollen Sie wirklich verlassen? Ja, nein. Und das Ganze schauen wir uns einmal an, um einmal ein bisschen was mit Sinn zu haben. Das hier wäre die Anwendung mit einem super schicken Layout. Das ist jetzt einfach ein Flow-Layout. Wenn ich das jetzt hier groß ziehe, werden auch die Elemente hier relativ groß. Kann also jetzt hier diese Zahl immer weiter erhöhen. Ich benutze nur Ints, das heißt irgendwann mal wäre ein Overflow, aber so lange klicke ich jetzt hier nicht. Und wenn ich jetzt hier auf dieses X klicke, kommt jetzt hier ein Dialog. Und dieser Dialog sagt, wollen Sie das Programm wirklich verlassen? Das hier ist jetzt hier gesperrt. Da komme ich nicht dran. Ich kann natürlich sehr wohl hier noch weiterarbeiten, das ist gar kein Problem. Aber diese Java-Anwendung hier, die ist gesperrt. Und muss ich jetzt hier entscheiden, will ich das Programm wirklich verlassen oder nicht? Ich sage Cancel, ich möchte noch ein bisschen weiterklicken. Und jetzt habe ich aber die Schnauze voll und sage okay und dann ist das Programm beendet. Das möchte ich jetzt, wie gesagt, implementieren. Und ich habe jetzt hier eine Art gewählt, ich habe jetzt hier eine Klasse GUI. Es gibt sehr viele verschiedene Konzepte, wie man das implementieren sollte. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Strategien. Das ist jetzt so eigentlich das, wie ich das ganz gerne mache. Das heißt, ich habe diese Klasse GUI und von dieser Klasse, da habe ich ein paar Instanzvariablen. Das heißt, ich merke mir diese ganzen Elemente, die ich dort brauche, als Instanzvariablen und erzeuge mir dann nachher ein GUI-Objekt. Ich brauche zum einen ein Info-Label. Da möchte ich ein bisschen Text reinschreiben. Ich brauche ein Textfeld, wo die Zahl drin steht. Ich möchte einen Button haben, der dann irgendwie klickbar ist und wo dann Listener dranhängt, der die Zahl erhöht. Ich brauche natürlich irgendwie einen Frame und ich brauche einen Dialog. Das sind so die Grundelemente, die ich jetzt irgendwie benötige. Dann habe ich hier mein Main-Programm und dann erzeuge ich mir einfach ein GUI-Objekt und dann sage ich zu diesem GUI-Objekt Create GUI und gebe dem auch noch einen Wert mit. Das heißt, ich kann jetzt nämlich von diesen Programmcode, also diese Klasse, da kann ich auch in anderen Klassen Objekte von erzeugen und kann dann unter Umständen dieses Frame dort verwenden. Ich sage jetzt Create GUI und in der Methode erzeuge ich jetzt das Frame, gebe dann noch einen Titel an und sage jetzt, das soll mein Grid-Layout haben mit genau einer Spalte. Hier, wir erinnern uns an gestern, ich sage jetzt hier nicht 3,0, weil ich habe drei Elemente hier, ne? Ich sage jetzt nicht 3,1, weil ich da nicht genau weiß, was er daraus macht. Ich will auf jeden Fall eine Spalte haben, deshalb hier bei der Zeilenzahl eine 0. Dann habe ich hier so ein bisschen was ausgelagert. Das mache ich auch mal ganz gerne. Das heißt, wenn man so GUI zusammenbastelt, wird das relativ schnell sehr unübersichtlicher Code. Deshalb versuche ich, so halbwegs Namen zu vergeben, die halbwegs sinnvoll sind und lagere manchmal so einzelne Teile aus. Das heißt, an dieser Stelle, in dieser Methode, fange ich jetzt an und bastel mir meinen Dialog zusammen. Ein Dialog, New Dialog einfach aufrufen, an welchem Fenster hängt dieser Dialog? An dem Frame, an dem Hauptfenster, das heißt, alles soll gesperrt sein, wenn dieser Dialog hochkommt. Kriege eine Titelleiste mit dem Text Programm verlassen? Fragezeichen. Und ich sage hier True, das Ganze ist modal. Das heißt, wenn dieser Dialog aufpoppt, wenn er sichtbar ist, ist die Anwendung gesperrt. Ich kann nur noch bei diesem Dialog weitermachen. Dann muss ich diesen Dialog ganz genauso wie einen anderen Container selber erstmal mir zusammenbauen. Der Einfachheit halber auch hier ein Grid-Layout. Und dann füge ich was hinzu, und zwar erstmal ein Label, wollen Sie das Programm wirklich verlassen. Dann habe ich hier einen OK-Button und einen Cancel-Button, die ich mir hier erzeuge. Beim OK-Button hänge ich jetzt einfach eine Action-Listener dran. Und dieser Action-Listener macht jetzt Folgendes, falls der geklickt wird, also Action Performed aufgerufen wird, sagen wir jetzt System Exit, dann soll das Programm sich beenden. Falls jetzt der Cancel-Button gedrückt wird, dann sagen wir jetzt OK, dieser Modaldialog soll nicht mehr sichtbar sein. Das heißt, Endprogrammdialog set visible false. Dann füge ich diesem Dialog den OK-Button, den Cancel-Button hinzu und sage zu dem Pack. Pack ist wichtig, dieser Dialog muss eine gewisse Größe haben, damit die Buttons alle und das Label reinpassen. Und das mache ich mit der Methode Pack. Dann mache ich weiter und kümmere mich noch mal ein bisschen ums Frame. Das heißt, beim Frame hänge ich jetzt den Window-Listener dran. Das heißt, auf dem X muss ja was passieren. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Window-Adapter, den ich hinzufüge, und ich möchte nur die Methode Window-Closing anschauen. Und diese Methode Window-Closing, da sage ich jetzt einfach zu meinem Modaldialog, Endprogrammdialog, setVisibleTrue. Wenn der sichtbar wird, wenn der erscheint, dann ist die Applikation gesperrt. Das Fenster ist jetzt irgendwie da. Das Fenster habe ich auch vorher schon erzeugt. Ja, das kann ich auch mehrmals gebrauchen. Deshalb sage ich da nicht irgendwie erst in diesem Moment, ich erzeuge das, sondern das mache ich einmal vorher, damit er schon gleich da ist. Und dann kümmert sich der Dialog darum, wie es weitergeht. Dann habe ich jetzt hier ein Info-Label. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach ein bisschen Text, ein Beispiel für Eventverarbeitung. Dann habe ich dann dieses Label hinzugefügt. Dann habe ich ein Textfeld für den Zähler. Sage jetzt, ich habe hier ein neues Textfeld, setze hier den Initial Value rein. Das Ganze soll maximal 10 Spalten oder 10 Zeichen breit sein. Sage, das soll nicht editierbar sein. Das heißt, so ein Textfeld ist ja theoretisch so dafür gedacht, dass ich was eintippen kann. Das möchte ich eben nicht. Füge auch den hinzu. Dann habe ich meinen Increment-Button, habe da einen Listener dran. Und dieser Increment-Button macht jetzt Folgendes. Er holt jetzt von dem Zähler-Textfeld den Text ab, macht daraus eine Integer. Dann rechne ich diesen Wert einmal hoch und dann sage ich diesem Textfeld wiederum SetText mit dem neuen Wert. So habe ich dann einfach den Wert erhöht. Und dann habe ich den Increment-Button hinzugefügt, Pack, Visible True, fertig. Gucken wir uns das noch einmal an. Hier blinkt der Cursor, den kann ich auch hin und her bewegen. Wenn ich jetzt aber hier lostippe, kann ich nichts eingeben. Wenn ich das SetEditable nicht drin gehabt hätte, könnte ich dort jetzt Text eingeben. Erhöhen ist der Increment-Button. In diesem Fall, wenn ich jetzt einmal klicke, wird letztendlich der Wert aus dem Textfeld abgeholt, da wird eine Zahl draus gemacht, so ist es ein String, da wird nämlich eine Zahl draus gemacht, die Zahl wird um 1 erhöht und wird wieder zurückgeschrieben. Und wenn ich hier drauf klicke, letztendlich ist der Modaldialog schon da, der existiert jetzt schon im Speicher, aber wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann mache ich den erst sichtbar. Ich könnte auch sagen, er soll an einer bestimmten Position sichtbar sein, könnte also mal hier irgendwie auftauchen. Und jetzt ist das hier also, ist das hier also gesperrt bei Modal. Und dann bei OK sage ich System Exit, bei Cancel sage ich einfach Visible False und bei OK System Exit und fertig. Das so als Mini, mehr oder weniger sinnvoll Anwendung. Was hier auffällt ist, dass ich jetzt eine Anwendung habe mit einem Textfeld, mit einem Button und ich möchte eine Zahl hochzählen. Und was ich jetzt hier komischerweise tue ist, ich hole mir die Zahl immer von diesem Textfeld ab, erhöhe sie und schreibe sie zurück. Das kann ich ja in diesem kleinen Beispiel auch mal so tun. Aber eigentlich ist es so, dass ich bei einer Anwendung immer irgendwo Objekte habe oder eine Collection oder wie auch immer, so ein Bereich, wo die Daten liegen. Das nennt sich Model. Da ist dann irgendwie die eigentliche Information drin. Und dann gibt es irgendwelche Dinge, die zeigen das an. Das sind dann die Views, die Sichten. Und dann gibt es so Controller, die stopfen alles zusammen. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns heute nicht mehr an, sondern nächste Woche. Das heißt, wir haben heute kurz das Observer-Pattern angeschaut, haben die Listener angeschaut und Event-Objekte. Die Listener sind letztendlich nichts anderes als Observer und die Event-Objekte, die werden noch zusätzlich zu dem Observer mitgegeben, da kann auch zusätzliche Informationen abgefragt werden. Und was wir jetzt hier heute gesehen haben, das reicht prinzipiell völlig aus, um GUIs programmieren zu können. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich die einzelnen Klassen vorstellen. Das führt aber, wie gesagt, zu nichts. Das muss man selber machen, auf dem Übungsblatt zum Beispiel. Und Doku lesen hilft eigentlich nur. Für AWT waren das die Grundkonzepte. Nächste Woche werden wir uns dann aber noch einmal um Applets kümmern. Wie kann ich sowas in eine Webseite einbinden? Dann, wie gesagt, Model View Controller geht es noch einmal drum. Und das neue Konzept, Swing AWT, ist eigentlich veraltet. Muss man aber mal kennen, um die Grundlagen zu wissen. Und Swing ist so ein neuer Ansatz, der, oder ja auch schon nicht mehr neu, ist der Nachfolgeansatz, den wir uns dann auch noch so ein bisschen anschauen werden. Ich hoffe, es war halbwegs interessant. Es war heute etwas unruhig. Und wir sehen uns nächste Woche dann nämlich nochmal alle wieder, hoffe ich. Und bis dahin. Tschüss.